Komm, ruh dich aus. Mal gar nichts tun. Habe ich gestern noch in einer Werbung gehört. Und unser Leben, es ist doch vollgepackt mit Aufgaben, mit Arbeit, mit Freizeit, mit Familie, Beziehungen. Und eigentlich rennen wir doch von einem Event zum nächsten. Wir leisten, wir arbeiten, wir sorgen uns, wir kreieren etwas, wir entwickeln etwas, wir feiern. Und dabei vergessen wir vielleicht oft den Luxus, den uns Gott zugesteht, sich einfach mal auszuruhen. Zur Ruhe kommen, mal einfach nichts tun. Und wenn man abends heimkommt, dann hat man das Gefühl, jetzt möchte ich mal ausruhen. Jetzt möchte ich mal nichts tun. Und am Ende einer Woche freut man sich auf das Wochenende und nach einer stressigen Zeit braucht man einfach Urlaub. Und man merkt es, wenn man mehrere Wochen im Stress steht und keinen Urlaub hatte, macht sich körperlich wie im Stress und seelisch bemerkbar. Und wo man ausruhen kann, ausschlafen kann, entspannen kann. Urlaub, Wochenende. Und viele von euch freuen sich auf den Sommerurlaub, Schüler auf die Schulferien, die bald kommen, Ende Juli. Sommerurlaub ist gebucht und da freut man sich auch schon auf die Entspannung. Die Vorfreude ist doch einfach die schönste Freude. Und neben all dem Körperlichen braucht man auch, dass man seelisch zur Ruhe kommt. Raus aus dem Stress, aus der Hektik, aus dem Alltag, aus dem Hamsterrad. Kann man sich so vorstellen, Hamster, der immer so sich dreht, in dem man sich vielleicht befindet. Ruhe finden. Für die Seele. Und Jesus, er bietet es uns an. Im heutigen Text, er spricht davon in Matthäus 11, Vers 25 bis 30. Ich lese es mal, könnt ihr in eurer Lutherbibel gerne mitlesen. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommet, Herr, zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus spricht das in eine Zeit, wo er gerade angefangen hat zu wirken. Er hat seine Jünger berufen. Er hatte seine wirklich erste bahnbrechende Predigt, die Bergpredigt, gehalten. Er ist in Galiläa um den See Genezareth, um Kapernaum herum unterwegs. Er hat Wunder getan. Er hat Blinde, Lahme, Aussätzige geheilt. Er hat Jünger berufen und er hat sie ausgesendet, dass sie zu zweit im Land umhergehen und heilen. Und die Jünger kamen voller Erlebnisse und Eifer zurück. Und es gab Menschen, die ihm nachfolgten und glaubten, aber es regt sich auch in dieser Zeit schon Widerstand. Er schimpft sogar in den Versen vorher, vor unseren Versen, über die Städte, in denen er unterwegs war, dass sie nicht Buße getan haben. Selbst Johannes der Täufer fängt an, an ihm zu zweifeln. Und Jesus selbst war sich bewusst und hat es erlebt, dass sein Einladungsruf an die Menschen auf ein geteiltes Echo stößt. Die einen folgen ihm, die anderen schlagen die Einladung aus, ja lehnen Jesus sogar ab, verfolgen ihn. Spannend ist, dass eben Jesus diese Unterscheidungslinie zieht, wenn er hier in Vers 25 sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Er preist den Vater. Preisen, es enthält Lob und unsere Anerkennung. Du bist der Vater, der alles recht macht. Ich erhebe dich. Du stehst über allem. Er, der Vater, Gott, der Vater, ist der himmlische Herrscher und der Vater, der sich den Menschen hier auf der Erde zugewandt hat, ganz persönlich durch seinen höchsten Vertreter, durch seinen Sohn Jesus. Ich preise, ich erhebe dich. Ich halte dich hoch. Und wer von euch kennt diese Asterix-Heftchen, wo dann dieser Majestix, dieser Chef, dieser Häuptling, dann von seinen Trägern hoch auf dem Schild steht und durch das Dorf getragen wird. Manchmal geht es auch schief, dann kippt er runter, aber das ist okay. Er steht auf dem Schild und er wird da erhoben. Und das macht eigentlich Jesus. Er erhebt seinen Vater, er hebt ihn hoch, er, ihm sei alle Ehre. Und das dürfen wir auch tun. Wir dürfen in unseren Liedern, in unserem Sagen, in unserem Reden, in unseren Gedanken Gott erheben. Ich preise und erhebe meinen Gott. Und damit wird sichtbar, dass dieser Vater im Himmel mein Herr ist. Er ist der Chef in meinem Leben. Und Jesus preist zu seinen Vatern, weil er sich den Unmündigen offenbart hat. Weisen und Klugen, sagt er, ist es verborgen. Und wer allein sich selbst für weise und klug hält, dem bleibt diese Erfahrung verborgen, wie es ist, in Gottes Nähe zu sein, ihn zu erkennen als den Gott des Lebens, als den der Versöhnung und Frieden willen, als den Arzt und Retter. Es ist aber etwas, wo Jesus hier sagt, dass die sogenannten Unmündigen erleben. Was ist damit gemeint? Was meint Jesus damit? Man könnte an Kinder denken. Das würde zu der Geschichte passen, wo Jesus die Kinder als Vorbild für uns Erwachsene hinstellt, aus Matthäus 18, Vers 3. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Oder Paulus sagt in 1. Korinther 1, 26, seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Die nicht geachteten, Unmündigen heißt Menschen, die in der Welt nichts zählen, die keine Macht und keinen Einfluss haben, eben wie die Kinder. Kinder haben eigentlich keinen Einfluss oder keine Macht. Herbert Grönemeyer hat mal gesungen, erinnern Sie vielleicht noch die in meinem Jahrgang, Kinder an die Macht, aber das war natürlich Wunschdenken. Kinder haben eigentlich keine Macht. Menschen, die eben in der Welt oder nichts zählen, Sklaven der damaligen Zeit, einfache Bauern, Fischer, und so weiter. Man kann die gesellschaftlichen Ausgeschlossenen, Abgelehnten dazu nehmen. Die Kranken, die Leprakranken, die Blinden, Lahmen, Stumme Zöllner und Sünder, wo die Gesellschaft nichts mit ihnen zu tun haben wollte. Und man sieht es auch an den Jüngern Jesu. Die Jünger Jesu waren nicht von den oberen 10.000. Jesus wie Paulus sagen uns, Gott macht seine Heilsgeschichte vor allem mit Menschen, die niemand auf der Liste hatte. Ein Abraham, den vorher niemand kannte, den Gott erwählt hat, den hat er zum Stammvater des Volkes Israel gemacht. David war der jüngste seiner Familie, er hat ihn zum König über Israel gemacht. Petrus, er wurde vom Verleugner zum Führer der Gemeinde. Und Paulus, er wurde vom Verfolger der Christen zum Verkündiger Christi. Und darum ist Jesus selbst als Sohn Gottes in die Tiefe gegangen, bis hin zum Kreuz auf Golgatha, um denen nahe zu sein und zu helfen, die bis zum Hals im Dreck stecken, die vor lauter Sorgen, Krankheit und Schuld niedergeschlagen sind und die vielleicht von anderen Menschen wegen ihrer Geburt, ihrer Hautfarbe oder Religion unterdrückt werden. Für die Klugen und Weisen, für die Reichen und Schönen dieser Welt gilt Jesu Kommen natürlich ebenso. Das Evangelium gilt zuerst einmal allen, ob sie oben oder unten oder irgendwo in der Mitte der menschlichen Karriereleiter stehen. Aber den auf der oberen Stufe, den Weisen und Klugen, erscheint dieser Gang Jesu in die tiefste menschliche Tiefe eben oft zu anstößig, zu dreckig und zu primitiv. Es ist vielleicht ihnen und ihrer Stellung nicht angemessen. Und darum blocken sie nicht nur bei Jesus damals, vielleicht durch die ganze Geschichte, nicht selten ab. Und Jesus sagt, ja Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Tun wir uns nicht manchmal schwer mit dem Willen Gottes? Mit Misserfolgen in unserem Leben? Mit Führungen, die uns nicht passen oder die wir nicht verstehen? Mit Ablehnung in unserem Leben? Wenn wir nicht die Anerkennung bekommen, die wir uns erhoffen? Wenn wir Gottes Wege nicht verstehen? Und Jesus ist ganz und zu jeder Zeit im Einklang mit dem Willen seines Vaters. Und für die geistige Elite damals, für die, die sich nicht für unmündig oder zu gut für Jesus empfunden haben, die Pharisäer und Sadduzäer damals, muss es eine Zumutung gewesen sein, dass Jesus Gott als seinen Vater bezeichnet. Denn damit ist er der Sohn Gottes. Und er nimmt in Anspruch, dass er weiß, was Gott gefällt und was nicht. Jesus spricht dieser Elite nicht die Weisheit ab, aber gerade diese Weisheit versperrt ihnen den Weg zum kindlichen Glauben. Glauben wie ein Kind. Ein Kind vertraut dem Vater einfach so, weil er es sagt, vorbehaltlos und mit ganzem Herzen. Und die Unmündigen, die wissen, dass sie Hilfe brauchen, dass sie es alleine nicht können. Und die Unmündigen wissen, dass sie einen Arzt brauchen, dass sie Sünder sind, dass sie ohne Jesus nicht sind. Und wir dürfen mit dem, was uns belastet und umtreibt, was uns Kummer und Sorgen macht, was unser Leben erdrückt und austrocknet, zu Jesus kommen. Du darfst mit dem, was dir Kummer macht, was dir Sorgen macht, was dich erdrückt, was dich austrocknet, zu Jesus kommen. Er sagt uns, die wir ihn brauchen: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ruft uns zu sich, um uns Ruhe zu verschaffen. Ein wunderbarer Ruf für alle Müden und Belasteten. Und diese Verse, sie zielen eben darauf, dass wir bei ihm Ruhe finden für unsere Seelen. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Er möchte, dass wir bei ihm ausruhen. Und habt ihr auch dieses Bild im Kopf, wo Jesus bei Maria und Martha ist und Martha sehr viel arbeitet und Maria sich einfach zu den Füßen Jesus setzt? Und Jesus lobt sie. Eins ist Not, sagt er ihr. Anders gesagt, du brauchst jetzt nichts schaffen und leisten. Lehn dich zurück und hör zu. Und es gilt auch für uns. Ich will euch erquicken. Und wie ein erquickender Schlaf oder ein erfrischendes Bad, kommt zu mir, sagt Jesus. Hier bei mir könnt ihr ausruhen. Und wer zu ihm kommt und ihn um Hilfe bittet, der wird es erfahren, dass er Gottes Sohn ist, dass er in der Kraft Gottes Herr dieser Welt ist. Er verspricht dir und mir Erquickung. Ich will euch, ich will dich erquicken. Und man stellt sich da unwillkürlich eben so eine Quelle mit kühlem, klarem Wasser vor, die man nach einer langen, anstrengenden Wanderung unter heißer Sonne findet. Stellt ihr vielleicht fest, jetzt in den Sommerferien, wenn ihr vielleicht mit dem Rucksack irgendwo unterwegs seid und es ist heiß und ihr findet irgendwo ein kühles Wasser. Ihr Wasser weckt die Lebenskräfte, sodass man gestärkt seinen Weg gehen kann. Und es erinnert eben auch an Psalm 23. Und da heißt es: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Jesus schenkt uns neue Kraft, auch in schwierigen Situationen eben dem Lebensweg weiterzugehen. Es ist ein zur Ruhe kommen aus dem ständigen Tätigsein heraus, auch ein sich von Gott berühren lassen. Ich finde Ruhe, ich schöpfe Kraft bei Jesus. Sonntags geht es vielleicht eher oder im Urlaub. Aber was ist, wenn Verpflichtungen wieder an meine Tür klopfen? Wenn ich den Kopf wieder so voll habe, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich zuerst tun soll. Im Alltag, in der Hektik, im Stress. Und Jesus spricht ja auch von einem Joch. Und was meint er damit? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ein Joch gab es eben früher bei Bauern, als Menschen und Tiere noch viel schwerer körperlich arbeiten mussten und keine technischen Hilfsmittel zur Entlastung hatten. Dieses Joch ist den Ochsen aufgelegt, wenn er den Pflug oder einen Wagen gezogen hat. Durch das Joch haben die Riemen, die mit dem Wagen verbunden haben oder mit dem Pflug, nicht in die Haut geschnitten, sondern die Last wurde durch das Joch, das auf den Ochsen war, gleichmäßig verteilt. Und so konnte der Ochse den Pflug oder den Wagen ziehen. Er konnte so etwas voranbringen, er konnte das Feld beackern. Und heute findet man solche Joche vielleicht noch auf Feldern in Asien, auf den Reisfeldern oder in Afrika, aber auch bei Frauen, die noch immer Wasser in ihre Dörfer tragen müssen. Ein Joch nimmt keine Arbeit ab, es verteilt aber Lasten gerecht. Und wenn ich zwei gefüllte 10-Liter-Eimer mit den Händen trage, merke ich sehr schnell, wie die Griffe in meine Hände schneiden und schmerzen. Trage ich aber die gleiche Last mit einem gut angepassten Joch, dann sind die Eimer zwar immer noch gleich schwer, aber die Last verteilt sich über beide Schultern. Die Hände werden entlastet. Und das Joch drückt nicht zu Boden, sondern es verhilft zu einem aufrichtigen Gang. Und darum geht es. Jesus zeigt uns das Joch, wenn wir mühselig und beladen sind, wenn wir Angst haben und wenn wir überlastet sind, wenn wir uns vielleicht einsam fühlen oder krank sind. Er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das ist der Schlüssel, was er meint mit dem Joch. Und er sagt auch, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Unsere Mühen und alles, was uns belastet, es kann sich tief in unsere Seele drücken, dass wir es kaum aushalten. Aber Jesus rät uns, dass wir dieses Joch dazwischen legen. Sanftmut und demütig. Wir können auch sagen, gütig und selbstlos ist Jesus und heißt für uns in Demut leben. Es hilft uns, nicht zu verbittern. Und bei allem, was schwierig ist in unserem Leben, dürfen wir durch die Liebe Jesu sanft und weich und liebevoll bleiben. Im Gebet, in der Verbindung mit ihm, sind wir genährt mit seiner Kraft und seiner Liebe und dürfen aus dieser Liebe leben. Und aus seiner Gnade dürfen wir nehmen. Liebevoll dürfen wir sein zu uns selbst und zu den anderen. Nicht den ganzen Berg von Sorgen vor uns sehen, sondern aus Gnade Schritt für Schritt ihm auch unsere Lasten abgeben und loslassen. Uns helfen lassen von ihm. Und das heißt nicht, dass er alle unsere Probleme löst, aber er hilft sie zu tragen. Liebevoll mit uns selber umgehen, uns dich nicht selbst überfordern, genügend Ruhe und Pause machen. Hilfe holen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Mit anderen unterwegs sein. Und auch sanftmütig und gnädig und demütig gegenüber anderen bleiben. Das Joch Jesu ist leicht gegenüber dem Joch, das Jesus auch hier meint, dem Gesetz und den Geboten, das die Juden hatten und das sie krampfhaft versuchten zu halten für die Zuhörer damals. Und wenn man sich übergenau in jedes Gebot hineindenkt und sich ständig überlegt, was man darf oder nicht darf, wird es anstrengend. Und das umfasst dann alle Lebenslagen, sodass man beständig irgendwo hinterher sein muss und schauen muss, dass man nicht übertritt. Es ist ziemlich aussichtslos, so zu leben. Und man bleibt immer irgendwo in der Schuld. Und auch erlegen wir uns vielleicht eigene Joche auf in unserem Leben. Welchen Bildern versuchst du zu entsprechen? Welche Erwartungen versuchst du für dich zu erfüllen? Nach welchen Normen richtest du dein Leben aus? Was treibt uns an, ständig aktiv zu sein? Wofür verausgabst du vielleicht deine Kräfte und opferst deine Zeit? Ich muss gut sein, denken wir vielleicht, zumindest besser als mein Kollege. Ich versuche alles zu tun, damit ich meine Arbeit behalte. Und ich will Geld verdienen und nur so kann ich mithalten. Ich muss jung und dynamisch wirken, um anerkannt zu werden. Der Garten meines Nachbarn, der ist doch immer in Ordnung. Und das Haus ist immer aufgeräumt bei denen, aber nicht bei mir. Kommt her zu mir, ruft Jesus. Dieses Joch will ich euch abnehmen. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Es klingt wie in unsere Zeit hineingesprochen. Vielleicht fühlst du diese Hektik, diesen Leistungsdruck und fühlst dich gehetzt. Es gibt ein Lied noch aus meiner Zeit, wo ich etwas jünger war. Hast du Eile, Zeitnot und Betrieb? Sie nehmen mich gefangen, sie jagen mich. Und dabei üben nicht nur Druck oder andere auf uns Druck aus, sondern wir setzen uns selber, oft auch selbst, viel zu sehr unter Druck. Vielleicht aus Angst, zu kurz zu kommen, anderen gefallen zu wollen oder irgendetwas zu versäumen. Und in all diesem Suchen und diesem Jagen drehen wir uns dann vielleicht, wie schon am Anfang gesagt, die Hamster in diesem Rädchen. Und wir merken, wie wir müde und ausgelaugt werden und wir sind dem Ziel keinen Schritt näher gekommen. Und darum sagt uns Jesus, komm zu mir. Geh mit mir. Glaub an mich. Vertrau mir. Lass los. Vertrau mir und geh mit mir weitere Schritte. Und er befähigt dich dann wieder. Er befähigt uns, mit ihm unterwegs zu sein, Glaubensschritte zu gehen. Glaubt an mich. In mir werdet ihr das Heil finden, das Gott euch schenken will und dem ihr bisher vergeblich nachgejagt seid. Und dadurch werdet ihr innerlich und äußerlich zur Ruhe kommen. Es wird euch froh und frei machen, sodass ihr euch in eurem Leben wieder freuen könnt, bis zum ewigen Leben. Jesus ist nicht stolz. Er will nicht der Größte oder der Beste sein. Er will nicht über uns sein, er will neben uns stehen. Er möchte aber, dass wir mit ihm und Gott verbunden sind. Dass du ihn kennst und dass du mit ihm im Gespräch bist. Du bist sein geliebtes Kind. Das ist das Joch Jesu. Wenn die Seele in Jesus ruht. Wenn wir bei Gott, bei Jesus auftanken und er möchte dich immer wieder erquicken. Ruhe dich aus bei Gott. Viele von euch, die fühlten sich sicher vom Gemeindenwochenende und von dem, was Stefan Lepp sagte, angesprochen. Vielleicht besonders von diesem Bild, von dieser Geschichte vom Gelähmten und seinen Freunden. Und wo Jesus sagte zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und geh. Nehme deine Matte, ein Bild für die Vergangenheit, deine eigene Vergangenheit mit, aber geh mit Jesus. Ich möchte euch ermutigen, da dran zu bleiben. Glaubensschritte, wie Daniel es gesagt hat, eben zu wagen und zu gehen. Zu Jesus immer wieder zu kommen und mit dem, mit allem, was euch ausmacht, zu ihm zu kommen und mit ihm unterwegs zu sein. Er möchte euch erquicken, wenn du beladen bist. Er schenkt dir Ruhe für deine Seele. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Ja, Herr, bei dir ist gut, bei dir ist die Quelle des Lebens und bei dir haben wir alles in voller Fülle und alles, was wir brauchen, um, ja, Herr, auch Zeugnis für dich zu sein, um mit dir unterwegs zu sein, um dich zu bekennen, um dich zu verherrlichen, um dir die Ehre zu geben. Herr, du siehst jeden Einzelnen, wo er steht, wo er mit dir unterwegs ist, wo es vielleicht hakt, wo vielleicht Gespräche braucht, wo vielleicht man Dinge teilen kann, wo man Glaubensschritte wagen muss, wo man unterwegs sein muss, wo man vorwärts gehen darf, wo man sich seiner Vergangenheit stellen kann. Ja, wo man sich aber einfach nur auch erquicken lassen darf von dir, wo man ausruhen darf, wo man sitzen darf zu deinen Füßen und von dir lernen und dein Joch auf sich zu nehmen, deiner Liebe zu leben. Herr, schenk es, dass viele erquickt werden. Schenk es, dass viele, Herr, ja, das mit dir gehen, dass Menschen angesprochen werden, auch heute. Und ich bitte dich, oh Herr, dass du die Gemeinde segnest. Ich bitte dich, oh Herr, dass du wirklich, dass man zu dir, danke dir, Herr, dass man zu dir kommen darf, dass man bei dir Erquickung erlebt, dass man bei dir Kraft, Nahrung bekommt, Herr. Alles, was wir brauchen, das weit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Danke, Herr, dass wir zu deinen Füßen ruhen dürfen. Amen.